innerhalb von 4 Jahren oder 5 Jahren. Das ist sicherlich nicht behutsam. Es hat mal jemand in unserer Zeit, ein Journalist, einen Patriarchen gefragt von der Ostkirche: Wie stehen Sie zu einer Liturgiereform? Und da sagt er, gibt er zur Antwort: Wissen Sie, in unserer Kirche, er spricht von der Ostkirche, haben wir innerhalb von 500 Jahren nur ein Wort gewechselt in der Liturgie. Das ist sehr behutsam. Aber immerhin muss man doch behutsam. Das Konzil will als Bedingung, wenn schon etwas erneuert wird, dann behutsam. Organisch, zweitens behutsam. Drittens, nach langen, sorgsamen Prüfungen. Ja? Und viertens, wenn es sichergestellt ist, dass diese neue Form, vorausgesetzt organisch behutsam, ja, wenn es sichergestellt ist, dass diese neue Form einen wahren und sicheren Nutzen der Kirche bringen wird. Einen wahren und sicheren Nutzen der Kirche bringen wird. Certa et vera utilitas. Jetzt können wir überprüfen unsere heutige Gestaltung der Eucharistie feiern nach diesen Kriterien. Und wiederum lassen wir das im Raum stehen für eine Untersuchung. Dann 30, Nummer 30. Zur tätigen Teilnahme der Gläubigen bei der Messe gehört auch das Schweigen. Also Schweigen ist eine tätige Teilnahme. Wenn ich das wieder diesen Quiz machen würde und diesen Satz aufschreiben würde, da würde vielleicht die wenigsten das als zweites Vatikanum ausgeben. Tätige Teilnahme, Schweigen, während der Messe, es geht während der Messe. Dann überprüfen wir, haben wir während der Messe auch Momente des Schweigens, der Contemplatio? Wann, wo? Wo wäre das angemessen? Ich denke, das wäre sehr angemessen im Augenblick, der höchsten Augenblick der Anbetung. Wann ist der? Der höchste Augenblick der Anbetung ist die Wandlung. Wäre das nicht angemessen, diesen höchsten Augenblick mit Schweigen zu umgeben? Und das wäre dann von der Seite der Gläubigen sogar tätige Teilnahme. Tätige hier im Herzen, bewusst mit Gott sich verbinden. Dann weiter, Nummer 36 und 54 heißt es: Die lateinische Sprache soll bei der Messfeier erhalten bleiben. Soll, nicht kann. Das Zweite Vatikanische Konzil. Eigentlich, wenn unsere Messfeiern heute also hundertprozentig in der Muttersprache sind, ja, dann das ist sogar direkt gegen das Zweite Vatikanische Konzil. Direkt. Es widerspricht der Norm, zwei Normen, 36 und 54. Und 54 sagt das Konzil, die Bischöfe müssen dafür sorgen, dass alle Gläubigen, alle, fähig sind, das Ordinarium in Lateinisch zu beten und zu singen. Kyrie, Gloriae, Sanctus, Agnus Dei, das ist also das Ordinarium. Die Bischöfe müssen dafür sorgen. Also, viele Dinge unserer heutigen Praxis sind gegen das Zweite Vatikanische Konzil. Und es hat mir jemand mal erzählt, ein Priester, der wollte dann, eben hat das gelesen vom Konzil und sagt, oh, da bin ich ja ungehorsam dem Konzil gegenüber, schlechtes Gewissen bekommen. Und hat dann bei der Messe das Ordinarium wenigstens lateinisch gebetet und singen lassen, das Kyrie, Gloriae und so weiter. Und dann wurde er, das war ein jüngerer Geistlicher, vom älteren Priester, vom Pfarrer, zurechtgewiesen. Was fällt ihm denn ein, Latein zu machen? Das ist ja verboten vom Konzil. Der Pfarrer sagt ihm, das ist verboten vom Konzil. Da sagt der junge Geistliche, jetzt zeige ich es Ihnen. Hat er gebracht und da steht schwarz auf weiß diesen Satz. Also wie viel auch neue Märchen und Mythen ja, noch in den Köpfen sind. Ja, dann das andere, Nummer 29. Bei der Heiligen Messe soll jeder nur das tun, was ihm von seiner Weihe her, von seinem Stand, zukommt. Die geweihten Diener, die das Weihsakrament haben, das ist Priester, Diakon, sollen das tun, was ihm von der Weihe zusteht, und die Ministranten das tun, was den Ministranten zusteht, und das Volk soll das tun, was dem Volk. Also hier macht das Konzil drei Ebenen, ja? Geweihte, Ministri Sacri im Lateinischen, dann Ministrantes, also die Ministranten, und Populus, also das Volk, das Allgemeine. Es ist eigentlich drei Stufen. Und heute vermischt man die Stufe der Ministranten mit dem Volk zu sehr, dass dann kein Unterschied ist und jeder, wie er will, während der Messe rausgehen kann in den Altarraum und wieder zurück, und das ist dann unordentlich, dann ist ohne Hierarchie. Und das ist auch gegen das Prinzip eigentlich von diesen zwei Nummern, 28, 29. Dann, Nummer 116. Der gregorianische Choral soll bei der Heiligen Messe den ersten Platz einnehmen. Nimmt er in unseren Gemeinden den ersten Platz ein oder nicht? Fragezeichen wiederum. Dann, eine Norm, 22, die ist auch wichtig. Keinem ist es erlaubt, selbst wenn er Priester ist, bei der Liturgie etwas hinzuzufügen, zu ändern oder auszulassen. Nummer 22. Ich bin überzeugt, wenn ich das als Quiz wieder hinschreibe, ohne Quellenangabe, da würden viele auch Priester meinen, das ist vom Konzil von Trient oder vorkonziliär. Keinem ist es erlaubt, keinem. Auch wenn er selbst, wenn er Priester wäre, bei der Liturgie auch nur etwas zu ändern, hinzuzufügen oder wegzulassen. Sie könnten sich vielleicht mal diesen Satz mal aufschreiben. Seit das Vatikanische Konzil manchmal einen Priester zur Kenntnis geben. Vielleicht hat er das noch nie gelesen und weiß es nicht. Dann, also das ist zunächst mal die wichtigsten Aussagen. Und dann, man sagt, ja, das große Anliegen des Konzils war eigentlich keine Änderungen, wie Sie es gesehen haben, unbedingt Neuerungen, ja, sondern es ging dem Konzil um die Verlebendigung, die Teilnahme, die innerliche vor allem, die auch sogenannte tätige Teilnahme. Ja. Man sagt oft, ja, tätige Teilnahme, aber in was besteht die tätige Teilnahme? Ich habe einen Aspekt Ihnen schon genannt, aber um vollständig zu sein, zähle ich Ihnen jetzt auf, was das Konzil gemeint hat unter tätiger Teilnahme der Laien bei der Messe. Nummer 30. Die tätige Teilnahme sieht in sieben Punkten aus, in sieben konkreten Aspekten. Erstens, dass das Volk überhaupt bei der Messe Antwort gibt. Ja, manche wollen auch nichts antworten. Und die Tatsache, dass sie schon dem Priester antworten, das ist schon tätige Teilnahme, als erste Form. Zweitens, den Zwischengesang, dass man beim Zwischengesang auch das Volk mitwirkt. Und das ist geschehen ja heute. Drittens, dass das Volk bestimmte Rufe, also Akklamationen, während der Liturgie mitvollzieht, wie zum Beispiel nach dem Evangelium, nach der Wandlung. Dann, viertens, dass das Volk die Antiphonen auch mitsingt, den Eingangsvers, den Kommunionvers, kann man ja, es gibt ja Gegenden, wo zum Beispiel das ganze Volk, es wird vorher ausgeteilt, den Eingangsvers bei der Messe als Kehrvers mitsingt und dann den Kommunionvers auch. Das hat das Konzil gesagt, ist eine Form der tätigen Teilnahme. Fünftens überhaupt, wenn das Volk Lieder singt, ist auch eine tätige Teilnahme. Sechstens die Körperhaltung, also wenn sie stehen, knien, sitzen, das ist alles tätige Teilnahme. Und letztlich, siebtens, das Schweigen, tätige Teilnahme. Also sieben Punkte. Mehr nicht, hat das Konzil gesagt. Natürlich hat es dann noch hinzugefügt, die höchste Form der Teilnahme, der tätigen Teilnahme ist die sakramentale Kommunion. Innerlich vollziehen und äußerlich, ja? Das ist die höchste Form der tätigen Teilnahme der Laien in der Liturgie. Als Krone dieser sieben Stufen, die ich da aufgezählt habe. Das ist die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils und nichts mehr. Nichts mehr. Alles andere ist erfunden und Märchen. Nein, nicht, ist nicht erwähnt. Sie haben es ja gehört. Kein Wort von Lektorendienst. Nicht zu sprechen von Kommunionhelfer sozusagen. Nicht einmal davon geträumt hätte jemand. Nicht einmal Lektoren. Warum nicht Lektoren? Weil nach dem Verständnis des Konzils damals, und das war bis 1975 der Fall, bedenken Sie, bis 1975, stand im Messbuch bis 1975, im neuen Messbuch schon, dass die Lesung hat ja früher, und das Konzil hat ja noch die herkömmliche Liturgie gehabt, es war ja noch keine Liturgieerneuerung, hat die Lesung bei der Messe hat früher der Subdiakon gemacht. Das ist fast eine niedere Weihe, gut, es war, und beziehungsweise der Lektor, also ein Kleriker, der die Lektoratsweihe hatte, eine niedere Weihe sozusagen. Und in großen Ausnahmefällen, wenn das wirklich ganz nicht ging, dann ein Mann, Ministrant, in liturgischer Kleidung angezogen, der eben den Lektor vertreten hat oder den Subdiakon. Und dann die Lesung vorgetragen hat. Das hat dann in der vorausgehenden Nummer 28, 29, das war jetzt die 30. Nummer, die ich zitiert habe, aber von der tätigen Teilnahme, aber in der vorausgehenden Nummer, dort heißt es, dass während der Heiligen Messe alle nur das tun, was ihnen zusteht von ihrem Stand, von der Weihe her. Aber als die Konzilsväter von der Weihe sprachen, damals gab es ja die höheren Weihen und die niederen Weihen, wie Sie wissen. Und die niederen Weihen waren in der Kirche üblich und wurden gespendet noch bis 1972. Also bis noch 7 Jahre nach dem Konzil wurden die niederen Weihen gespendet. Und deswegen hat das Konzil gesagt, diejenigen, die eine Weihe empfangen, müssen das tun, was ihr von ihrer Weihe zusteht. Und damals war so, dass die Weihe des Lektors hat erst ermächtigt, die Lesung vorzutragen. Und dann hat die Kirche unterschieden, 28, 29, das Konzil, die Minister Sacri, die eine Weihe hatten, und die Ministrantes, die in liturgischer Kleidung während der Messe sozusagen Vertreter der niederen Weihen waren. Und dann erst das Volk, das Allgemeine. Und für das allgemeine Volk hat das Konzil die 7 Punkte aufgezählt, wie sie tätig teilnehmen sollen, ja? Mit der Höhepunkt der eucharistischen Kommunion. Sehen Sie, das ist die wahre Lehre des Konzils. Letztlich genommen sind die Laienlektoren, zumindest, ich denke auch die Frauenlektoren, ich habe nichts gegen die Frauen, das ist ein ganz anderer Aspekt, das kann man gar nicht hier vergleichen. Das geht nicht darum. Wenn ich gegen das Priestertum der Frau bin, bin ich doch nicht gegen die Frau. Ja? Und wenn ich das für nicht statthaft betrachte, gegen die Tradition der Kirche, dass die Frauen am Altarraum in ziviler Kleidung und als Frauen den Dienst des Lektors machen, dann habe ich nichts gegen die Frau. Im Gegenteil, ich habe eine große Achtung vor den Frauen. Das darf man einem nicht vorwerfen, weil es gegen die ganze 2000-jährige Überlieferung der Kirche ist, weil eben die Dienste am Altar, Lektor, Ministrant, Akolyt, das waren von jeher vorbehalten den niederen Stufen. Das war ein Ausfluss vom Diakon, vom Diakonat. Eigentlich hat in dem ersten, zweiten Jahrhundert gab es keine auf diese Abstufung, hat der Diakon alles gemacht. Der Diakon hat die Lesung gemacht, das Evangelium, den Ministrant. Und dann hat die Kirche gemerkt, ja, das ist für einen doch zu viel, dann nehmen wir vom Diakonat etwas heraus. Den Akolyt, den Lektor und so weiter. Deswegen hat die Kirche diese niederen Weihen auch Weihen genannt, Ordines. Letztlich ein Dienst, ein erweiterter Dienst des Diakons. Nun, zum Diakonat werden die Frauen ja auch nicht zugelassen. Wenn ich sage, ich bin gegen den Diakonat der Frau, der Sakramentalen, bin ich nicht gegen die Frauen. Weil es gegen die Ordnung der Kirche ist, gegen die Ordnung Jesu selber. Weil das Diakonat Teil des Weihsakramentes schon ist. Das Priestertum der Frau, das ist das Schönste in der Familie. Wenn sie eine Mutter in der Familie den Glauben unterrichtet an den Kindern, wenn sie sozusagen mit ihrer Muttermilch den Glauben weitergibt, dort tätig ist, dort das Herz der Kirche ist, in der Familie, und das weitergibt, das ist das schönste Priestertum der Frau. Ja, und dann gibt es noch ganz konkrete Vorschläge des Konzils Nummer 51, wie zum Beispiel eine reformierte Messordnung oder Messfeier aussehen könnte. Nur Vorschläge hat das Konzil gemacht, mehr nicht. Also Anregungen, Nummer 51 vor allem und dann 52 und folgende, ja, bis 57. Das sind sieben Punkte. Erstens, dass es eine reichere Auswahl von Bibellesungen geben möge bei der Heiligen Messe. Das ist sehr zu begrüßen, eine sehr gute Reform. Ja. Zweitens, dass während der Heiligen Messe die Predigt stattfinden soll und auch als Homilie. Homilie heißt die Auslegung des Evangeliums, weil es gab früher Fälle vor dem Konzil, wo die Predigt außerhalb der Messe war. Das ist nicht ganz zutreffend für die Liturgie. Dann drittens, dass während der Messfeier Fürbitten nach dem Evangelium oder nach der Predigt eingefügt werden. Da kann man doch nichts dagegen haben, Fürbitten. Aber das Konzil hat ganz klar gesagt, wie sie ausschauen sollen. Kurz und in diesen vier folgenden Intentionen. Für die Kirche, also Papst, Bischof für die Kirche, für die Regierung, für die Notleidenden und für das Heil aller Menschen. Das sind die vier. Hat man alles erfasst eigentlich, letztlich. Dass es kein großes Geschwätz wird während der Fürbitten, keine Moralpredigt und so weiter. Das war Nummer 53. Viertens. Der Muttersprache möge bei der Liturgie der Messe ein gewisser Raum gewährt werden. Ein gewisser Raum. Mehr nicht, hat das Konzil gesagt. Nummer 54. Und zwar nur für die Messen mit dem Volk, nicht für die Messen, die der Priester alleine zelebriert. Da braucht er, da kann er Lateinisch, er muss Latein kennen. Oder in den Klöstern, wo die alle Mönche nur sind. Dann fünftens, dass man die Heilige Kommunion innerhalb der Messe empfangen soll. Weil es gab früher Fälle, wo vor der Messe die Kommunion ausgeteilt wurde oder nach der Messe. Das Konzil wünscht, dass es innerhalb der Messe ist. 55. Sechstens, dass die Möglichkeit besteht, die Heilige Kommunion unter beiden Gestalten zu empfangen. Die Möglichkeit. Aber das Konzil wollte das nicht generell und es hat konkret gesagt, in welchen Fällen bei Weihekandidaten, also bei der Priester, die Ikonatsweihe, der niederen Weihen, bei der Professfeier der Ordensleute und bei der Taufe der Erwachsenen. Mehr nicht. Das Konzil hat ganz konkret Fälle genannt. Natürlich hat es dann gesagt, und nach dem Urteil des Ortsordinarius mit der Approbation des Heiligen Stuhles. Und das Letzte, das Siebte, die Möglichkeit, dass die Priester konzelebrieren können. Nur die Möglichkeit. Mehr nicht. Was das Konzil konkret gesagt hat, zu einer Gestaltung einer möglichen Erneuerung der Liturgie, vorausgesetzt diese Bedingungen, ja, die vorhin aufgezählt worden sind. Also ich hoffe, dass ich ein bisschen einige Märchen auch bei Ihnen zerstreuen durfte bezüglich des Konzils und der Liturgiereform. Und ganz am Schluss, leider die Zeit geht sehr schnell vorbei, möchte ich einige Aussagen eines großen eucharistischen Heiligen zitieren, der eigentlich aus unserer Zeit ist.